Hi, willkommen. Ihr seid dabei, wir sind dabei. Am 19. Januar 2026 gegen 18.06 Uhr. Genau 18.06 Uhr. Nicht nur gegen 18.06 Uhr, sondern Punkt 18.06 Uhr sitzen wir wieder zusammen. Und ich bin auf alles vorbereitet. Ich bin hier heute angetreten und bin bereit, in alle Sphären einzutauchen. Also, egal was es ist, ich kann darüber reden. Ich bin bestens informiert über die letzten 2,5 Tage. Also bestens informiert heißt, ich habe so ein paar Schlagzeilen irgendwie gesehen, habe mich reingeklickt und habe mir trotzdem eine Meinung gebildet und kann jetzt alles kommentieren.
Gut.
Deswegen, ich bin wie immer perfekt vorbereitet. Also, let's go.
Das passt gut, weil ich habe die letzten Tage, ich hatte irgendwie morgens so viel Zeit, weil ich so früh wach geworden bin, und haben immer so die ersten 2,5 Stunden, habe ich mir dann so Markus Lanz, Carmen Joska und so weiter irgendwie so angehört und hab dann so 2,5 Stunden irgendwelche Talkshows mir morgens mal anguckt, weil ich dachte, komm, ich guck mir das Thema mal wirklich an, so Grönland, Venezuela, geschit so in diesem Zuge, habe ich irgendwie mal so reingeguckt. Und auch jetzt irgendwie so ein bisschen deutsche Regierung, bla bla bla. Und fand es interessant, mal so einen kleinen Dive in diese Talkshows zu machen. Und wenn willst, können wir damit einfach anfangen.
Klar, ich habe auch eine Filmempfehlung am Start. Also ich bin heute, also nur um das mal kurz reinzuwerfen. Auch das kann ich heute. Aber ja, ich bin bereit.
Let's go. Geil. Ich habe auch eine Filmempfehlung, fällt mir gerade ein. Geil, können wir gleich noch.
Meine ist deutscher als deine.
Ja, meine ist mehr auf Drogen als deine.
Weiß ich nicht.
Ich bin gespannt.
Egal, später. Teaser. Komm, hier. Weiß damit die Leute dranbleiben.
Ja, also kurz Meta-Analyse, Max Pelzer Meta-Analyse sagt kurz, ich fand es interessant, wenn man so jetzt mal dann so eine Woche den Anne-Will-Podcast hört, wo sie quasi 3 verschiedene Leute eingeladen hat zum Thema Grönland und Venezuela so ein bisschen, 3 verschiedene, so eine, also quasi grob in dem Kontext, so ein bisschen eine Zukunftsforscherin, dann so ein bisschen in diese Richtung und so, das war übrigens sehr cool, kann ich euch davon erzählen, dann Max Lanz guckt, dann kam Mioska und dann noch Maybrit Illner sozusagen, dann hast du so einen ganz guten Vergleich.
Das Quartett.
Der Big Four, exakt. Und ich habe festgestellt, es reicht, wenn man eine Sache guckt. Also es ist wirklich witzig, weil gefühlt,
same.
Genau, es sind zwar andere Menschen, also du hast dann einmal, keine Ahnung, die Meinung von irgendwelchen, von Sigmar Gabriel und Co., irgendwelchen Altkanzlern sozusagen, also nicht Kanzler, aber irgendwelche Altpolitikern sozusagen, die so ein bisschen da sitzen, ein CDUler, ein SPDler, die da so Händchen halten, sitzen und irgendwie so ein bisschen die Lage analysieren. Ist nett mal eine Perspektive, weil man das Gefühl hat, die müssen jetzt nicht groß für sich Werbung machen. Das war ganz nett, so vom Habitus her. Aber inhaltlich exakt das Gleiche, wie der bissige Lanz dann aus irgendwelchen Leuten versucht rauszuholen, so. Und das Gleiche wie in dem 2,5 Stunden oder 2 Stunden Format dann von Anne Will beim Podcast, die sich halt dann mit einer Expertin sozusagen im Tiefen beschäftigt. Der Konsens ist irgendwie immer das Gleiche gewesen. Und ich frage mich, ob das halt jetzt an diesem Thema lag, weil es alles so, weil es halt Trumps shady Gedanken sind, also weil du halt einfach nicht weißt, also weil es alles so Spekulationen quasi sind und deswegen so ein bisschen unergiebig war und alle irgendwie das Gleiche spekulieren, weil es einfach kein klares Bild gibt sozusagen. Oder ob es halt irgendwie immer so ist, weil ich glaube, in der Intensität habe ich mich noch nie mit den Big Four auseinandergesetzt. Ja, und irgendwie, also das Witzige ist, du hast zwar, ich vermute, durch deine Überschriften lesen, hast du fast das gleiche Bild, wie ich jetzt auch habe irgendwie, weil es halt eben nicht ganz klar ist und man sich eigentlich das alles auch so ein bisschen denken kann. Es ist so, ja, wird Trump wirklich einen Militärschlag üben? Ja, die meisten Experten sagen, nein, ein paar Welt- und Redakteure und so weiter sagen, ja, da muss man aber auch über die Potenziale drüber nachdenken, das kann passieren, was machen wir dann, wenn, das müssen wir irgendwie alles vorausdenken. Andere sagen, also Politiker sagen eher so, naja, wir müssen doch nicht über jedes Stöckchen springen sozusagen, wir müssen nicht jeden Satz irgendwie jetzt nehmen und dann unsere ganze Politik daraufhin ausrichten, weil wir haben ja auch andere Themen, um die wir jetzt so ein bisschen kümmern müssen. Yeah, und trotzdem sollten wir es natürlich ernst nehmen, weil dann, du willst als Politiker die Schlagzeile vermeiden, nimmt das Ganze nicht ernst und so und dann merkst du, dass alles auf Eierschalen gehen, weil du willst auch nicht, dass Trump genau dieser Ausschnitt vorgespielt wird und du weißt, okay, dein Schicksal liegt da drin, ob irgendwer ihm zeigt, wenn du sagst in der Talkshow, ja, Trump ist irgendwie ein bisschen irre gerade mit seinem Imperialismus da, den er irgendwie da so ein bisschen fährt, dann weißt du, okay, scheiße, die nächsten Zölle werden 20% höher wegen mir. und so wirkt es irgendwie so ein bisschen. Aber das, was wir vor, war das 2 Jahren oder so? Wann war Wahlen? 1 Jahr, 2 Jahre, 1 Jahr? 1 Jahr jetzt, glaube ich, so ungefähr, ne?
Ja, 1 Jahr, ja.
Was wir da so ein bisschen gesagt haben, nach dem Motto, die Hoffnung ist so ein bisschen da, dass man sich auf Europa konzentriert Und also ich sehe jetzt noch nicht, zumindest in dem, was ich gerade so beobachte, diese Tendenz zu China in irgendeiner Form oder so, wo wir gesagt haben, ne, das ist so ein bisschen Pole, die man so dazwischen steht und so. Aber ich sehe so ein bisschen diese Tendenz zu Europa in einer gewissen Form. Ne? England ist da mehr im Business und irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute raffen sich in der, in Anführungszeichen, sag ich mal, Not oder im Sinne des gemeinsamen Feindbildes jetzt an allen Seiten so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen zusammen. So, und das ist dann wiederum vielleicht auch das, was dann irgendwelche Politikexperten da sitzen und sagen, naja, vielleicht will Trump das auch genau das, dass Europa sein Shit together kriegt und die sich selber um Grönland kümmern sozusagen. Er sagt, er zündet dann quasi nur diese Feuer an, damit Europa sich verpflichtet fühlt, selber mehr für Grönland zu machen und eigentlich will er das gar nicht und so, wo ich dachte, yo, das ist wie Gedichtsinterpretation in der 9. Klasse, keine Ahnung, Mann. Sag mal, was du, also jeder kann mal sagen, ja, was er dazu denkt. Ja, das ist so ein bisschen das verworrene Bild und mich würde gleich, also wenn du kannst nicht was dazu sagen, aber mich würde total interessieren, ob du letzte Zeit mal hier so ein bisschen nochmal die Podcasts gehört hast, von denen du zwischendurch erzählt hast und wie die das alles so sehen, weil ich die ganze Zeit mir so denke, wir haben damals vor der Trump-Wahl darüber gesprochen, ja, es ist so der Peace-Präsident, bla, deswegen wollen die Leute den wählen, weil er gesagt hat, wir führen keine Kriege mehr und wir mischen uns nicht mehr im Ausland ein, jetzt ist so Iran, Einmischung, Grönland, Venezuela, bla bla bla. Man merkt irgendwie, die Zustimmung sinkt jetzt gerade irgendwie auf 38%, die Midterms stehen an, er wird schon so ein bisschen, ja, nicht ängstlich, aber sagt so, ey, warum sollten wir da eigentlich nochmal wählen, das macht doch eigentlich keinen Sinn, Midterms sind doch scheißegal und so. Es ist, würde mich interessieren, ob das einfach in irgendeiner Form Thema ist oder ob man das so ausblendet und sagt, naja, aber wir spekulieren weiter auf dieses, finanziell wird es nachher allen besser gehen, gedönt so ein bisschen.
Das tatsächlich, also ich glaube, die Hoffnung ist immer noch da, dass es gerade, also es ist quasi, also ich glaube, das Letzte, was ich so mitbekommen habe, war so, dass gerade so ein bisschen spekuliert wird, dass quasi die US-Wirtschaft irgendwie an die 5 bis 6% wachsen wird 2026, was halt so unvorstellbar krass ist. Und dass quasi jetzt, also so ein bisschen die Hoffnung da ist, dass jetzt auch so im Hinblick auf die nächsten Wahlen, die Midterms, dann auch ein paar Sachen quasi nochmal durchgeboxt werden, die quasi so breite Wählerschaft abholen, ne? Insbesondere Einkommenssteuererlass und sowas oder so Einmalzahlungen und so Kram, wo du sagst, okay, da wird halt Geld quasi einfach so den Leuten gegeben und das fühlt sich halt immer geil an. Und diese Kombo halt, ne, aus hohem Wirtschaftswachstum und dann quasi, wie soll ich sagen, Aussicht auf, hey, das wird quasi für alle irgendwie geil, das funktioniert, also Amerika, für alle in Amerika wird es irgendwie cool, in Anführungszeichen, das plus eben so ein bisschen die Normalisierung dieser quasi nicht mehr verdeckten Operationen, sondern mittlerweile einfach nur ganz, sogar, wie soll ich sagen, beworbenen Sachen wie, hey, wir haben kurz Venezuela klar gemacht, so hier und hier schicken unsere Ölfirmen rein, das ist jetzt unser Ding, das ist so ein bisschen, das wird jetzt quasi so fast schon als okay, also es wird legitimisiert, wo man halt, weiß ich nicht, vorher noch vor ein paar Jahren wenigstens noch so die den Anstand hatte, das so hintenrum zu steuern. Ja. Das ist, wenn es aussieht wie, oh, ein Putsch aus den eigenen Reihen und jetzt ist da Kahel wird rausgemacht. Und ich glaube, das ist so irgendwie so ein bisschen so, das ist ganz abstrus, weil das so, ja, gar nicht mehr so als, das ist eigentlich ein No-Go oder eine rote Linie, sondern eher ein, hey, Amerika ist voll geil gerade und wir kriegen das jetzt gerade voll gerockt und wir machen uns jetzt geostrategisch hier alles klar, was irgendwie wichtig ist, um halt unseren eigenen Arsch zu retten. Und das hat sich, glaube ich, nochmal total verstärkt.
Okay.
Gerade in der Tech-Bubble, weil ich das Gefühl habe, das ist so ein bisschen das, was aber die bessere Perspektive ist, zu wissen, hey, wir kriegen halt quasi Support wirtschaftlich, schlägt halt so Trump hat alles. So, das ist so mein letzter Take. Und da ist Grönland ähnlich tatsächlich, dass da irgendwie so gefühlt gesagt wird, ja, ist halt geopolitisch halt wichtig und weniger so im Hinblick auf ja, irgendwie militärisch irgendwie ein großer Einsatz, sondern einfach so, hey, wir kaufen das einfach.
Ja.
Das ist eine Selbstverständlichkeit, wie so eine Akquisition von einem Unternehmen. Ja. So, keine Ahnung, Google sagt, ich kaufe irgendein Startup so und Amerika sagt, wir kaufen dieses Grönland. Ja. So, nach dem Motto, ja, dann bietet denen halt einfach mehr Geld als weiß ich nicht, als jetzt und dann irgendeinen Preis werden die haben, dann sagen die ja, so sinngemäß, das ist kein Ding, wo ist das Problem?
Ja, das
wird sehr kommerzialisiert, also es ist gar nicht mehr so.
Aber das ist ja auch das, was quasi so die NATO und EU und so sagen und Dänemark und ich glaube Grönland, ich weiß nicht, was die dazu sagen, wahrscheinlich auch nein, aber wo die anderen alle sagen, ja okay, das ist halt fein. Also wenn Grönland eigenständig entscheidet, wir lassen uns kaufen für 100.000 pro Person, dann haben wir diese ganzen Diskussionen quasi nicht. So, das ist ja dann deren Entscheidung und wer ist dann die EU, die dann sagt, nein, auf gar keinen Fall. So, das ist, glaube ich, wirklich kein Ding. Ich glaube, denen geht nur diese Sprache quasi dann auf den Sack, ne? So dieses, im Zweifel dann militärisch unbedingt so, jo, dann geh halt hin, mach deine Angebote und wenn sie es halt nicht annehmen wollen, dann nehmen sie es nicht an. Und wenn du mehr bietest und sie nehmen es dann an, ist ja irgendwie alles cool. Und was ich noch spannend fand in diesen Runden, war dann auch immer so ein bisschen das Thema, was du gerade sagst, deswegen finde ich es spannend, ob die es in dem Podcast dann, also wie tief die da so drin sind, weil der Geist, den ich da so ein bisschen gesehen habe, war, dass er das zwar gesagt hat mit Venezuela, so nach dem Motto, ja, wir machen das jetzt und die Ölfirmen gehen da rein und bla 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 und so, aber faktisch bis jetzt da quasi noch nichts passiert ist. Also es ist kein Regime-Change, sondern es ist ja immer noch die Co-Präsidentin quasi. Es ist ja nicht die eigentlich legitim gewählte, damals wohl andere, also die Opposition quasi jetzt an die Macht gekommen.
Ja, ja.
Die Ölkonzerne sträuben sich wohl noch so ein bisschen da reinzugehen, weil sie sagen, ey, ist todesteuer. Also das ist irgendwie gar nicht so geil, da jetzt Infrastruktur aufzubauen und so weiter und so fort. Und er sagt aber so, ja, wir machen das, genauso wie bei Iran, so keep protesting, we come tomorrow, so ungefähr, wir helfen euch, wir unterstützen euch voll. Und da kommt aber dann keiner und die Leute sterben da einfach weiter sozusagen. Also es ist so dieses sehr Symbolische irgendwie, ne? Und ob das dann nachher alles so, deswegen bin ich gespannt, ob diese Prognosen quasi, von denen du gesprochen hast, diese 6% Wirtschaftswachstum, ob die quasi daran ausgerichtet sind, was passiert wirklich oder was sind sozusagen die Versprechungen gerade und was könnte passieren, wenn das eintritt, was er quasi sagt. Weil klar, dass wenn irgendwie Grönland gekauft wird und dann das irgendwie potenzielle Geldquelle durch Ressourcen quasi wird und Handelswege und so weiter, wenn man das alles so irgendwie einpreist, das ist natürlich crazy, also das wäre natürlich verrückt. Aber genau, findest du dann irgendwie.
Ja. Ich glaube, das ist da gar nicht gar groß reingerechnet tatsächlich. Also ich glaube, das ist so ein bisschen einfach nur der aktuelle Trend. Plus das, was alles gerade so gefühlt wahrgenommen wird in Investitionsvolumen und halt insgesamt einfach ein Aufschwung in bestimmten Branchen. Ich glaube, das, was jetzt so, weiß ich nicht, also allein wenn du jetzt Venezuela nimmst, ich glaube, das ist, bis man eben die Infrastruktur aufgebaut hat, das sind ja auch Milliarden, die erstmal investiert werden müssen, bis man eben sagt, okay, wir können jetzt eben da die Förderwege irgendwie wieder klar machen. Das sind ja einfach Sachen, die in Jahren vielleicht passieren, wenn eben jemand sagt, okay, das ist mir wert auch und diese weiterhin instabile Lage, ist es mir wert, da Milliarden reinzustecken. Ich meine, als Vorstand von irgendeiner Ölfirma kann sich auch nicht sagen, ja, weil Trump gesagt hat, mach ich das jetzt. Ne? Muss ja deine Aktionäre irgendwie glücklich machen. Ja. Die werden auch sagen, hey, warte mal kurz.
Und dieses Kriegsthema sozusagen, weil ich erinnere mich immer noch, dass das halt so ein starkes Argument war, dieses, wir mischen uns nicht mehr in andere Länder ein, so Drone-Obama und keine Ahnung was. Und jetzt aber dieses, okay, wir mischen uns sehr viel in Außenpolitik ein, wir sagen, die Europäer machen kein Free Speech, wir wollen Grönland haben, Venezuela, Iran, Trump, Gaza und trotzdem dann treffen mit Putin, der Krieg ist nicht beendet, obwohl er an Day One beendet sein sollte und so. Das ist das, was ich mich frage, ob das die Leute halt dann so krass ausblenden, obwohl sie es quasi vorher immer als wichtiges Argument sozusagen angeführt haben. Und das fände ich dann immer so ein bisschen spannend in der Argumentation von Leuten, wenn sie vorher so sagen, ja, mit Trump wird es das nicht mehr geben. Also ich kaufe meinetwegen den Punkt, wo man sagt, okay, meine Sichtweise richtet sich nur auf die Wirtschaft. Fein, und das sieht bis jetzt okay aus sozusagen. Ja. Aber wenn Leute vorher quasi gesagt haben, naja, ne, mit ihm wird es quasi weniger Krieg geben, weniger Einmischung in anderen Ländern, bla bla bla, und jetzt sagen, ja, das hat alles funktioniert, dann würde ich skeptisch werden sozusagen. Also weil das wirkt, finde ich, nicht so von außen.
Ich glaube, was nochmal leicht andere Perspektive ist, als aus europäischer Sicht ist ja eher da ist das Hauptinteresse halt eben Stabilität, politische Stabilität in halt bestimmten Regionen. So einfach sagt, keine Ahnung, kein Krieg ist besser als Krieg. Mhm. So, und aus Perspektive USA war es halt nochmal, also das plus eben die Frage, was kostet der Bums? Und ich glaube, das, was jetzt, glaube ich, so das Positive in Anführungszeichen, was halt gesehen wird in der Trump-Variante, weil faktisch gesehen hat sich in der Hinsicht ja nicht viel geändert. Also die Einmischung in bestimmten geopolitischen Situationen hat sich überhaupt nicht geändert. Das ist halt einfach nur sehr offensichtlich geworden. Was aber, glaube ich, quasi in Anführungszeichen das Positive aus amerikanischer Sicht ist, ist eben, dass die Kosten dessen einfach jetzt andere sind. Also so nach dem Motto, bevor man jetzt irgendwie für große Milliardeneinsätze fährt, über die sich über Jahrzehnte ziehen, um dann Irak und Iran irgendwie und was weiß ich, was auch immer die Mission war, ist es jetzt so halt eher eine sehr kostengünstigere Variante dessen, dass man halt sagt, hey, so, wir machen Ansagen und dann versuchen mit Leute quasi in bestimmte Sachen zu zwingen, halt verbal mit Drohungen, in Anführungszeichen, statt eben mit tatsächlichen Geldausgaben in Form von Militär, schweren Geschützen und eben diesen niemals endenden Kriegen. So. Und ich glaube, das ist das, was bei den Amerikanern, also je nachdem, wie du fragst.
Ja, klar, mir geht es ja gerade besonders, ich frage ja gerade speziell nach deinen, nach den Podcast-Quellen, so ein bisschen so amerikanischen Podcast, die ich einfach nicht mitbekomme.
Da wird halt gesagt, so ist halt eben halt gut, dass da eben nicht das ganze Geld, was ja eh schon quasi, was ein Ausgabenproblem darstellt, quasi jetzt nicht noch in so, weiß nicht, so schwarzen Löchern namens irgendwelche Kriege weltweit weg gestopft wird. Und eben, dass halt gesagt wird, ja gut, Europa kümmert euch um euren Kram, so macht eben mal die Investitionsausgaben. Und halt, ich glaube, das ist halt das, was so ein bisschen das gerade so, was das mir persönlich irgendwie, was ich schlimm oder schlecht finde, ist aus europäischer Sicht, ist so ein bisschen der Spielball geworden bist im Hinblick auf, naja, du musst jetzt quasi, weiß ich nicht, du musst, Europa kauft jetzt von USA quasi Rüstung. Europa kauft von USA Gas. Demnächst kauft Europa von USA eventuell Öl. Ne? Und solche Sachen, wo du halt denkst, so, ja, das ist halt einfach so, so gespielt, als wäre man halt als einfach nur, also man wird quasi ausgesaugt so ein bisschen. Also nach dem Motto, die finanziellen Ressourcen werden einfach so rausgezogen. So. Und du kannst dich dagegen machen, weil wenn du sagst, nee, dann gibt's Zölle und dann ne, sagst du, okay, das ist in Ordnung. Und das ist so ein bisschen das Gefühl gerade, so nach dem Motto, man ist so ein bisschen in diesem Konstrukt gefangen und kann selber nicht so richtig navigieren, hat auch keine Verhandlungsmasse faktisch. Und das ist so grad, was ich so aus europäischer Sicht, was halt für die USA vielleicht irgendwie geil ist, weil wenn du die Leute hörst, sagen, ja, voll geil, unsere Wirtschaft wächst und wir haben immer mehr Einnahmen über Zölle und so, voll geil. Ja, aber für uns aus europäischer Sicht ist das voll scheiße, weil wir gerade quasi nicht mehr darüber bestimmen, mit wem wir wie Geschäfte machen, sondern einfach nur.
Ja. Ja, das merkt man ja eben an diesen vagen Positionierungen auch. Du willst auf gar keinen Fall, auch wenn du sagst, okay, wir aus Europa vertreten die und die Werte, ne, dann stellt sich halt Merz hin und sagt, ja, das war eine komplexe Aktion da in Venezuela und sagt nicht, ja gut, das war halt nicht so geil, da sind halt auch Zivilisten gestorben, jetzt feiern ihn alle für so eine geile Aktion und denkt so, ja, die haben halt einfach mal eine Hauptstadt bombardiert, so, also natürlich gezielt so, ne? Aber trotzdem könnte man sich da ja auf weltpolitischer Ebene auch klarer positionieren, so, ne? Es ist, aber
natürlich, klar,
dann aber weißt du, was du zurückkriegst,
halt nicht, so, ne? Ja. Eben, genau, es geht halt, also das hat halt einen Preis und den ist man halt nicht gewillt zu zahlen. Ähnlich, was jetzt ein bisschen der Running Gag der letzten paar Wochen, was du mitbekommen hast, war, immer wenn quasi aus EU-Kommissionsseite, egal ob es jetzt von der Leyen war oder irgendwer anders, war immer so immer der gleiche Kommentar, irgendwas, Trump macht irgendwas Verrücktes, oder war der Kommentar, ja, wir beobachten die Situation.
Komm, aber passt, ja.
So, die Welt kämpft und so und Europa beobachtet. Ja. Das war so ein bisschen die Aussage. Und das ist halt, ja klar, wenn du nichts sagen kannst, weil du dich nicht traust, dann sagst du halt, ich beobachte die Situation. Dann sagst du, ja, okay, das ist auch eine Aussage, nämlich kannst halt nicht mehr als beobachten.
So. Ja, ich frage mich halt, ob es noch so ein Spekulieren ist auf das Ganze implodiert in irgendeiner Form. Also ob das so ein bisschen die Hoffnung von Europa ist, also nicht, dass ich schlau fände sozusagen, aber dass man dann so sagt, ja, irgendwie wird ihm oder wird der Regierung, wird den Republikanern sozusagen das noch um die Ohren fliegen, so diese ganze Epstein-Nummer, die ganze Sache mit diesen Eis-Sachen jetzt und so, dass, also die jetzt ja schon länger ziehen, dass jetzt nicht irgendwas Punktuelles ist, sondern je mehr brutale Bilder du da lieferst, je mehr irgendwelche Randoms dann irgendwelche Leute erschießen aus Versehen oder wie auch immer, desto schlechter sieht das irgendwie aus und desto näher bist du an irgendwelchen Riots auch vielleicht im Zweifel und desto mehr sinkt dann eben, was du ja gerade beobachten kannst, die Zustimmung sozusagen zu Trump. Und ob man darauf spekuliert, dass man halt dann sagt, ja, okay, wir beobachten versuchen möglichst wenig falsch zu machen, positionieren uns so ein bisschen, rüsten auf, stecken Geld irgendwie da rein, vernetzen uns wieder mit Frankreich und England, werden da buddymäßiger und gucken dann mal nach den Midterms, was Sache ist. Die Frage ist, ob das schlau ist oder ob man sich dann verkalkuliert wie damals, als man dachte, ja, Kamala wird sowieso. Und dann ist es wieder Trump und denkt so, fuck, wir haben nicht damit gerechnet, wir wollten das anders haben, scheiße.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, das kannst du machen, aber das ist halt, ich glaube, das, also, selbst wenn das passiert, hilft es dir nicht direkt, ne? Also, du kommst aus dieser aktuellen Abhängigkeit, kommst du halt irgendwie nicht raus. Also, jetzt, klar, es gibt ja also verschiedene Ebenen Abhängigkeit. Du hast einmal die militärische Abhängigkeit, dass du sagst, hey, du willst irgendwie dieses Bündnis nicht zerdeppern, weil, egal ob es jetzt Trump ist oder demnächst vielleicht ein Demokrat, keine Ahnung, du willst das nicht kaputt haben, weil dann stehst du halt quasi, bist du halt umzingelt von ne, auf der einen Seite China-Russland-Kombo plus dann auf der anderen Seite die USA, die dann sagen, Grönland ist uns ziemlich ja. nice. Das willst du halt nicht. Auf der anderen Seite hast du auch noch eine faktische Abhängigkeit, jetzt rein wirtschaftlich gesehen, wenn du halt sagst, die Energie, Energiepolitik Europas ist jetzt nicht die geilste, du kriegst das nicht gewuppt, also du bist schon entweder abhängig von Russland. Das heißt, Merz hat sich da so ein bisschen wieder angenähert, hat in der letzten Aussage gesagt, ja, eigentlich müssen wir mit denen wieder reden, das sind ja eigentlich auch Europäer, so ein bisschen, was strange war, und also oder untypisch. Und dann auf der anderen Seite hast du, oder du kaufst halt das Gas quasi über Schiffe quasi aus den USA. So. Aber
oder Dubai war es auch zwischenzeitlich, oder? Ich glaube, es war auch irgendwie so, ne?
Ja, aber auch da, ne? Also, yeah. Es reicht es, ne? Zu welchem Preis? So. Das heißt, selbst wenn du sagst, du willst dich komplett unabhängig machen, brauchst du da irgendeinen Partner brauchst du. Und aktuell sieht es nicht so aus, als wäre irgendeine Seite für dich super kompromissfrei attraktiv, sondern du musst sagen, ja. So, das Dilemma, weiß nicht, wie man das auflösen möchte, sieht nicht so easy aus.
Ja, ich glaube, für mich persönlich wäre da, also wenn man so drüber nachdenkt, so eine Hoffnung halt wirklich die, was ich gerade so ein bisschen skizziert habe mit ne, die Willi-Theorie, die Pendel-Theorie. Ne, wir pendeln gerade relativ stark aus meiner Sicht weltpolitisch sozusagen in diese Richtung Egoismus, Recht des Stärkeren, Egozentrismus, wir Imperialismus, wir nehmen uns quasi, was wir wollen, weil wir wollen die anderen machen sozusagen. Und dass den Leuten immer auf den Sack geht, weil sie merken, boah, so ein bisschen Werte finden wir schon ganz gut, weil mein eigenes Leben irgendwie einen Wert hat. Und wenn wir jetzt sagen, Leben und so, also ein angenehmes Leben hat irgendwie nicht mehr so richtig viel Wert, weil wir irgendwie in Angst leben oder whatever so, dass man dann sich wieder besinnt in die Richtung so, naja, irgendwie finden wir so Bündnisse und Freundschaft und Liebe sind dann doch irgendwie schöne Werte sozusagen. Deswegen lass mal gucken, dass wir irgendwie gucken, dass wir gut handeln miteinander, damit wir alle uns irgendwie gut tun. Aber das ist natürlich total naive Hoffnung. Also es ist jetzt nichts, was ich irgendwo drauf basen kann, außer ja, im Zweifel geht es den Leuten irgendwann zu sehr auf den Sack, wenn ihn die ganze Zeit ein alter Mann anschreit und irgendwann fällt ihnen halt auf, dass Sleepy Joe auch Sleepy D ist und keine Ahnung was. Also das finde ich immer noch, also das finde ich so verrückt, wenn ich mir vorstelle, dass ich da leben würde oder dass es hier in Deutschland so wäre, dieses, dass du quasi alles, was du, also es ist ja das, was wir auch so ein bisschen leben gerade, dass die CDU und die SPD mega viele Sachen der Grünen gerade quasi nimmt und das quasi macht und umsetzt. Und vorher war es immer Habeck, du Wichser und so weiter und so fort. Und jetzt denkt man so, ja, aber das war eine nette Idee. Ja, das wäre eine nette Idee, machen wir doch mal und so. Und dass man quasi, also, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte, aber ich glaube, ich wollte dahin, ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, ehrlicherweise.
Also meinst du, wie es sich anfühlen muss, wenn man quasi so ein bisschen so unter Trump quasi lebt und nicht, also das alles mitbekommt, dass ich denke, was zur Hölle?
Ach so, und dass man dann irgendwann merkt, ja okay, das ist, also der hat mir Sachen versprochen vorher und hat Sachen quasi gesagt und wie sie umgesetzt werden oder das Ergebnis ist doch nicht das, was ich mir eigentlich erhofft habe in irgendeiner Form. Aber die Frage ist, ob es dieses Denken quasi irgendwie gibt und ob das eben dann alles mit dem, also wie gesagt, genau darauf wollte ich hinaus, dass wenn ich jetzt hier in Deutschland irgendwie eine Partei wähle, die halt vorher immer sagt so, wir releasen die Epstein-Files und so weiter und so fort, also so ein Werteding einfach, ne? Für mich wäre es so ein Werteding dann auch. Dann könnte die Regierung mir nachher so viel Mehrwertsteuersenkung, wie sie wollen, versprechen, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich als große, wir haben an unseren krassen Ford-Trucks hinten Anti-Pedo-Sticker dran und wir sagen so, die Demokraten mit ihren Pedo-Ringen und keine Ahnung was. Und jetzt haben wir da jemanden gewählt, der irgendwie super geschwärzte Sachen rausgibt und nur so auf 8 Anfragen und irgendwie tauchen Bilder auf und irgendwie ist es ein bisschen strange und irgendwie komisch und irgendwie kommt da nicht diese Transparenz, die er uns vorher versprochen hat. Dann, das finde ich so spannend. Ich würde so gern mal das sehen, was so ein Hardcore-Republikaner, ne, dieser so ein krasser Redneck, sag ich mal, auf dem Land, wie der das verargumentiert für sich. Dass er auf der einen Seite so krass so da quasi dann gehatet hat und dann jetzt auf einmal so sagt, naja, aber ist halt Donny und dann ist es schon okay irgendwie.
Ja, ich glaube, das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen so die, man überschätzt oder man hofft immer, dass Menschen sich mehr von ihrer Moral oder ihren Prinzipien leiten lassen und auch konsequenter sind. Ich glaube, das ist, die Realität ist eher so, okay, das, was mir gerade irgendwie besser gefällt, wird dann irgendwie argumentativ zurechtgebogen. Klar, und wie du sagst, dann so, vor den Wahlen sagt der Redneck halt, keine Ahnung, ihr Pedos zu Demokraten. Jetzt sagt er, nee, das ist voll okay, weil so Argument XY. Und ich finde, das ist eigentlich ziemlich treffend, wie du es gesagt hast, dass es so ein bisschen auch in Deutschland das gleiche Phänomen ist, dass du du hast das gewählt, du hast A gewählt, bekommst jetzt B. So, dann denkt man sich halt auch so, okay, wie kann man das rechtfertigen? Und dann wird es Leute geben, die sagen, hey, das ist voll sinnvoll, weil, so, ja. Und die vorher gesagt haben, eben, also, nimm Merz als Beispiel, ja. So, halt alles, was er vorher gesagt hat, macht jetzt im Gegenteil, exakt. So, und du denkst dir so, wie kommt's? Und, was ziemlich deprimierend ist, irgendwie.
Ja.
Aber,
ja, ja. Ja.
Aber same story.
Ja, 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 hundertprozentig. Also, ja. Das ist wirklich, ich werde es nie so richtig verstehen, das ist wirklich witzig.
Ich glaube, das ist so ein bisschen also in meinem Kopf ist das halt so, ich glaube, man kann super viel Komplexität rausnehmen und wird einfach auf diese, wie soll ich sagen, die Sachen schaut, die keiner wahrhaben will, aber die halt am Ende des Tages zählen, so günstige Energie, Wirtschaftswachstum, so. Das ist so, ne? Rohstoffe, Rohstoffdominanz, ne? Hast du alles, was du brauchst, damit deine Unternehmen arbeiten können. So, und ich glaube, oft spinnt man tolle Stories und sagt, ja, guck mal, das sind die Bösen, weil. Ja. Und am Ende geht es eigentlich nur darum, kriege ich irgendwie günstig Energie von dem Land oder so nicht. Oder will ich das von denen? Also ich denke, da steckt viel mehr in diese Richtung hinter, als das, was man sich einfach so prinzipiell auf Basis von Prinzipien Moral immer wünscht. Ja. Und das ist dann irgendwie auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite ist es dann auch nichts Überraschendes am Ende.
Ja, und ich musste gestern so ein bisschen daran denken, gestern wurde der Trainer von Eintracht Frankfurt entlassen. Sehr traurig, cooler Typ eigentlich gewesen, aber die Erfolge sind einfach nicht mehr eingetreten sozusagen. 9 Spiele ohne Sieg ist einfach nicht mehr tragbar gewesen, scheinbar für den Verein. Nee. Aber geiler Typ eigentlich. Und dann gab es da so ein bisschen so, wie soll ich sagen, so Statistik-Expertinnen, Experten, die sich ja so ein bisschen beschäftigt haben. Und dann fand ich es eigentlich interessant, dass so sehr klar gesagt wurde, also und was ja eigentlich klar ist, wenn man darüber nachdenkt, was für ein krasses Zufallsprodukt sozusagen Fußball ist. So, der eine Ball geht rein, du wirst Weltmeister, der Ball geht nicht rein, du wirst Zweiter, keiner redet über dich, dein Ruhm bleibt aus, weiß deinen Namen mehr. Und das sind ja Millimeter und das sind einfach Zufälle im Großteil. So, welche Mannschaft jetzt irgendwie absteigt, aufsteigt, das ist über eine ganze Saison gerechnet, sind es einfach viele Zufälle, die dann im Zweifel dafür sorgen. Eine Verletzung von einem Superstürmer, keine Ahnung was. Klar, gibt es dann sowas wie, kann jetzt irgendwie Bayern nicht mehr verargumentieren, dass das alles Zufall ist, dass die halt seit 50 Jahren immer Erster werden, so ungefähr. Aber das, im Großen und Ganzen, das super zufallsbasiert ist. So. Und das habe ich dann so gedacht, irgendwie ist es in der Politik ja ganz ähnlich. Also nehmen wir wieder das Beispiel von vor den Wahlen, auch hier in Deutschland. Wie viel Messerangriffe wurden berichtet und wie viel Panik wurde geschürt vor den bösen Menschen und da wurde das berichtet und das und das. Und jetzt, ein Jahr später, nichts mehr. So, ne? Gar nichts mehr. So, ne? Und trotzdem fordern die Leute das irgendwie. Und jetzt könnte wieder durch einen Zufall irgendein Messerangriff sein, von egal welcher Hautfarbe, von egal welchen Menschen. Und dann würde das Thema vielleicht wieder aufkochen oder eben auch nicht. Es wäre quasi Zufall, ob es das richtige Medium zur richtigen Zeit bei den richtigen Leuten quasi irgendwie dann in Präsenz quasi rückt. Ja. Und das habe ich das Gefühl, ist eben in so diesen Politik, also jetzt gerade in Amerika halt so sichtbar, weil es alles so posaunt wird sozusagen, ne, weil es ja alles bei Twitter nachlesbar sozusagen ist, dass du halt immer sagen kannst, ist jetzt, also irgendwie ist es jetzt auch Zufall, welche Aussage jetzt genommen wird von diesen vielen und die wird hochgepusht und dann darüber 100 Jahre berichtet. Und daran richten sich dann nachher Wählerentscheidungen aus und daran richtet sich dann aus, wer nachher regiert. Und im Endeffekt ist es irgendwie alles großer Zufall und gar nicht mehr so schön wertegetrieben oder faktenbasiert oder inhaltsgetrieben oder. Dann ist es halt irgendwie am Ende Zufall.
Ist es nicht. Zufall oder eben halt auch nicht oder fremdgesteuert auch. Also es gibt, das hatten wir damals in Makroökonomie, hatten wir es in der Vorlesung, da gibt es dieses Modell von dem Fluch der Rohstoffe. Mhm. Das ist eine Beobachtung, die man hat, dass wenn ein Land halt sehr rohstoffreich ist, das heißt viele südamerikanische Länder, du hast so viele afrikanische Länder, die halt, weiß nicht, super krasse Rohstoffvorkommen haben. So. Dann fragt man sich halt, eigentlich müssten ökonomisch gesehen diese Länder halt super reich sein, weil die haben ja Rohstoffe, die können die einfach verkaufen. Mhm. Aber es gelingt halt den wenigsten tatsächlich ein stabiles Wirtschaftssystem aufzubauen und oft sind diese Länder geplagt von Korruption und instabiler Politik und eben halt Bürgerkriegen und sonstigen. Also und was am Ende passiert, ist, dass diese Rohstoffe dann irgendwie von irgendwem abgegraben werden und dann halt aus dem Land rausgezogen werden meistens. Aber diese Land schafft es selbst nicht irgendwie langfristig Wohlstand aufzubauen. Und das ist so ein bisschen dieser Fluch der Rohstoffe. Also nach dem Motto, auf der einen Seite hättest du ja eigentlich die Chance gehabt, das ist eigentlich offensichtlich, ne, grab doch einfach das Gold aus dem Boden und verkaufst, dann ist es gut. Aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Und was halt eben, was dann manchmal passiert ist, du hast halt zum Beispiel in diesen Ländern, hast du dann so bestimmte, sagen wir mal, du hast irgendwie Kupfervorkommen in irgendwie einem afrikanischen Land und dann bauen die halt Kupferminen und bauen das ab, aber irgendwie die Regierung ist nicht stabil, baut sich nicht so richtig was auf. Und am Ende sind die Kupferminen betrieben von irgendeinem amerikanischen Unternehmen oder irgendeinem europäischen Unternehmen, was auch immer. Und was dann aber oft passiert ist, dass halt diese Länder halt sagen, okay, Moment mal ganz kurz, also kommt irgendwer politisch irgendwie an die Macht und sagt, hey, wir müssen das, diesen Fluch jetzt brechen, wir wollen es aufbauen, oft wird dann privatisiert, so nach dem Motto, wir holen uns dieses Unternehmen, das ist jetzt unseres, und dann versuchen die das halt quasi in Eigenregie erstmal zu übernehmen.
Also
quasi
das afrikanische Land nimmt die amerikanische Firma und privatisiert, nee,
wie? Verstaatlicht eben diese Mine oder was auch immer. Und sagt, okay, wir, ne, da können wir erstmal so ein bisschen Geld reinholen, da bauen wir Infrastruktur auf und da bauen wir dieses Land halt auf. Und das ist so ein bisschen das Playbook, so typischerweise, weil man sagt, okay, wir bauen es erst auf, dann können wir ein bisschen was aufbauen und dann können wir halt wieder privatisieren danach, aber halt an unsere Leute, die dann halt unsere Rohstoffe dann weiterverkaufen und dann ein bisschen Steuern reinbringen und so schießen, also so bauen wir quasi das ganze
System. Klingt ja auch erstmal ein bisschen logisch, aber ich habe das Gefühl, es kommt ein Aber.
Klingt smart, genau, aber dann ist halt eben, weil es eben halt politisch halt so oft instabil ist, geht das Thema halt nicht auf und irgendwann mal klappt es halt doch nicht, dann gibt es einen Regimewechsel und dann wird es halt wieder so. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, die ich mir halt stelle, so ein bisschen sinnbildlich jetzt für Europa, dass auch diese Kritik jetzt, die so ein bisschen immer wieder aus Amerika kommt, die teilweise berechtigt, teilweise auch nicht berechtigt ist, ist so ein bisschen die Frage, hey, wenn du Europa, du das zu dem Punkt, den du gerade ansprichst, ne, so nach dem, das ist ja alles ein Produkt von Zufällen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, hey, guck mal, ne, vor den Wahlen gab es auf Twitter zum Beispiel halt, oder wo auch immer, bestimmte Schlagzeilen, die bespielt wurden. Messer, ganz schlimm. Haben bestimmte Wahlergebnisse geführt. So. Und die Frage ist, wer wollte eigentlich diese Wahlergebnisse in welche Richtung lenken? So. Und es gibt ja auch zu Recht immer wieder die Kritik, so nach dem Motto, weiß ich nicht, soziale Netzwerke sind durchflutet von Botfarmen, da gibt es aber bestimmte Fake News, bla bla. Ist ja auch alles richtig. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, wie gehst du damit um? Und ich glaube, das ist so, wenn du das übertragenen Sinne nimmst, nach dem Motto, dieser Fluch der Rohstoffe, dieser Fluch der Steuerbarkeit, also wie kannst du eben gucken, dass deine, also die Informationen, die reinkommen, nicht, also nicht quasi zu Ergebnissen führen, die dir nicht gefallen, dann kannst du auf der einen Seite sagen, naja, du bleibst deinen Prinzipien treu und sagst, ne, komm, ist halt so, Meinungsfreiheit, was auch immer. Oder du sagst halt, nee, Moment mal, Gott, wir müssen da intervenieren. So ähnlich wie halt eben der Staat sagt, wir müssen jetzt verstaatlichen, um zu intervenieren, damit wir die Situation in den Griff bekommen. Und das kann halt nach hinten losgehen, weil du auf der einen Seite halt sagst, es kann halt gut funktionieren, dass du sagst, hey, wir intervenieren jetzt und machen jetzt hier, weiß ich nicht, Informationskontrolle. Aber das hat auch den Beigeschmack so, der halt in die andere Richtung gehen kann. Ähnlich wie wenn du sagst, ich verstaatliche jetzt Unternehmen, ist halt automatisch, ah, guck mal, Macht-Grabbing. So, und jetzt, glaube ich, spannende Frage, so kriegt man das gedreht? Also kannst du quasi in eine Situation kommen und sagst, wir schützen uns in Anführungszeichen vor den äußeren Einflüssen, egal ob es Russland, China, Amerika ist, die uns in eine bestimmte Richtung lenken wollen, ohne dass du quasi dann quasi Präzedenz schaffst für eben ein Instrument, was du eigentlich nicht haben willst, nämlich, ich sag jetzt, was die Wahrheit ist, und nicht. Und ich glaube, das ist so, für mich ist das gerade so ein ähnliches Szenario wie halt eben mit diesem Rohstofffluch, nur auf was ganz anderes bezogen, aber ähnlich schwierig, weil du kannst dich, also egal wie du dich entscheidest, du musst irgendwie, es wird nicht geil. Entweder lässt du es so, wie es ist, oder bist du halt, wie gesagt, fremdgesteuert, oder du änderst was da dran, aber dann gehst du das Risiko ein, dass du quasi selber der Böse bist, in Anführungszeichen, der plötzlich halt Informationen
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also nur zwei, drei Gedanken dazu, so, dass wenn du Alternativen schaffst, aber die anderen sozusagen nicht verbietest, so, sondern dass du denen im Zweifel ein bisschen unangenehmer machst, ist das irgendwie noch ein okayer Mittelweg, dass du halt so sagst, okay, keine Ahnung, du musst irgendwie Quellenangaben drunter packen. So. Und wenn du das halt nicht willst, dann verpiss dich halt. So. Dann kann man natürlich sagen, ja, das ist jetzt irgendwie gegen die Meinungsfreiheit, weil das Unternehmen müsste jetzt gezwungen sein, dann irgendwie Quellen anzugeben. Wollen sie nicht, also werden sie verboten. Ne? Oder sie müssten dann einfach nur diese Quellen angeben, wo man sich vielleicht darauf einigen kann, dass es sinnvoll ist, aber ne, dass man es einfach quasi ein bisschen unangenehmer macht und gleichzeitig halt irgendwie parallel dann ein europäisches Unternehmen aufbaut und die dann einfach konkurrieren und nebeneinander existieren. Dass man einfach sagt, ja gut, die Leute können sich halt aussuchen. Wollen sie das, die geschützte Blase sozusagen, und oder wollen sie auch das andere Netzwerk? Und im Zweifel können sie in beiden sein, dann können sie es vergleichen und so weiter und so fort. Das klingt für mich irgendwie nach einem netten Plan, so, dass man das so irgendwie so macht, dass man sagt, okay, wenn ich auf, ich weiß nicht, gibt's ja jetzt im Zweifel auch schon ein bisschen, ich bin da nicht so drin, aber die Leute wissen wahrscheinlich, wenn ich auf YouTube Shorts gehe, sehe ich da eher den Content, wenn ich auf TikTok gehe, sehe ich eher den Content, und wenn ich auf Instagram Reels gehe, sehe ich eher den Content, alles drei irgendwie ähnlich. Aber im Zweifel gibt es da Sachen, die mehr oder weniger sozusagen da sind. Wenn ich auf Glock gehe, sehe ich halt nackte Kinder. Nein, Quatsch. Das war ja irgendwie vor zwei Wochen die Schlagzeile, die AI, oder? Das war irgendwie so, Glock hat.
Ja, alle waren in Bikinis
plötzlich. Leute irgendwie ausgezogen, So, und das ist irgendwie so, das fände ich irgendwie in Ordnung, weil ich mir dann vorstellen könnte, ja, dann ist quasi dann noch eine Option. Und wie groß ist quasi das Gremium, also nicht das Gremium, sondern eher die Menge an Menschen, die davon betroffen sind, sozusagen. Also mich würde es, glaube ich, weniger stören, wenn jetzt Europa da irgendwas ein bisschen entscheidet und sagt, wir bauen da so ein paar, zwei, drei Filter irgendwie ein in irgendeine Richtung, als wenn es jetzt Deutschland wäre. Weil nur Deutschland, da könnte ich mir denken, okay, da kann der Ton sich sehr schnell ändern, da kann eine Regierung sich wechseln und dann sind da meine Daten in Händen von Leuten, wo ich es nicht so geil fände im Zweifel. Auf EU-Ebene habe ich das Gefühl, das ist träger, da sind noch mehr Stimmen. Klar kann das genauso changen, so, ne? Aber da sind wir halt näher an, okay, was denkt die Welt, anstatt was denkt die deutsche Regierung so ein bisschen. Aber das sind natürlich alles nur so besser als nichts Dinger. Nicht, was ist das Optimum sozusagen. Man würde sich ja irgendwie wünschen, ja, das brauchen wir nicht aufmachen, das Fass. Ne? Wie kannst du Menschen davon abhalten, dass sie dann Scheiße glauben und so weiter und die trotzdem alle Scheiße zuspielen, bla 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 bla. Was wir seit Jahren versuchen und das irgendwie nicht auf die Kette kriegen. So.
Ja, ich glaube, mein Fazit zu alledem ist einfach nur, dass es gerade so, du merkst halt, also ich merke einfach, dass egal welches Thema du nimmst, aus europäischer Sicht, keine dieser Entwicklungen ist irgendwie so, dass du sagst, oh, das hilft extrem. Sondern du bist immer so Teil eines Kompromisses, im besten Fall, oder du bist halt Teil einer Aktion, die du nur beobachten kannst. Und das fühlt sich gerade nicht so gut an, weil ich das Gefühl habe, dass das erstmal wieder irgendwie ein Stand erreicht werden muss, wo man sagt, okay, man kann jetzt wieder mitsteuern und man ist nicht nur gesteuert von etwas. Und das würde ich mir wünschen, einfach, dass man jetzt irgendwie zusammenkommt und sagt, hey, komm mal, lass uns mal ein paar Sachen verbessern, verändern, dass man eben wieder sagt, okay, man redet jetzt wieder auf Augenhöhe, weil aktuell redest du nicht auf Augenhöhe, sondern mehr sagt, ja, es ist komplex. Nee, es ist nicht komplex.
Absolut. Das sehe ich nur so ein bisschen,
mein Wunsch.
Da sehe ich nur durch ein bisschen die rosa-rote Brille, sehe ich so so ein bisschen Hoffnungsschimmer mit diesem, okay, Frankreich sagt, okay, mit unseren Atomwaffen schützen wir alle, so, also in Europa, England sagt, okay, komm, wir rücken mal wieder näher ran und so. Das finde ich irgendwie eine ganz schöne Entwicklung. Also nicht, dass jetzt Frankreich die große Atomwaffenoffensive fährt, sondern eher so dieses, okay, das können wir beisteuern, okay, das können wir beisteuern, zusammen sind wir irgendwie stärker in Europa und wir rücken da zumindest ein bisschen zusammen. Ich habe das Gefühl, so diese Stimmen, diese, wo man vor der Wahl so ein bisschen mehr so, sag ich mal, so rechtskonservative Stimmen gehört haben, die alle so ein bisschen isolatorischer dachten, werden gerade leiser, die sind bestimmt immer noch da, weil man hört ja immer nur von den großen vier Ländern gerade so irgendwie, die auch reden. Ich habe relativ wenig von Polen irgendwie gehört, obwohl die ja auch super wichtig darin sein sollten, aber höre ich nicht so viel von gerade in diesen Besprechungen sozusagen. Aber irgendwie sieht man da, finde ich, so ein bisschen ein geeinteres Europa, als es vielleicht vor der Wahl oder vor Trump, vor Ukraine-Krieg irgendwie in einer gewissen Form da war. Was ich irgendwie ganz nett finde, das ist natürlich gerne mit anderen Gründen, aber das finde ich irgendwie ganz gut. Aber ja, da muss man gucken, was dabei rauskommt. So, ne? Ich habe irgendwie, es gibt ja diese Schlagzeilen, wo man immer so kurz mal aufhorcht und so denkt, größtes Lithiumvorkommen der Welt in Deutschland gefunden oder sowas. Wo man denkt so, okay, das klingt erstmal gut, aber was bedeutet das jetzt genau irgendwie so für die Zukunft? Also ist das jetzt so ein, okay, wir sind quasi wie Grönland, wir haben jetzt hier seltene Erden, wir sind super krass, oder ist das ein, ja, wir wollen auch mal eine positive Nachricht bringen, damit nicht alle immer nur fatalistisch denken?
Ich glaube es, also ich glaube tatsächlich, dass Europa super viel Potenzial hat. Also einfach nur das Riesenanzahl an gut ausgebildeten, smarten Menschen. Wir stehen uns halt nur selbst im Weg bei voll vielen Sachen. Nimm bei Lithium zum Beispiel. Du könntest sagen, okay, fuck it, morgen wird angefangen zu buddeln. Nee, das dauert halt 5 Jahre, bis irgendwie was. Ne? Das sind die einzigen Themen. Man steht sich selbst im Weg, weil man halt sagen will, man will jetzt irgendwie auf eigenen Beinen stehen. Dann muss halt Sachen jetzt einfach anders passieren wie in der Vergangenheit. Und das ist, glaube ich, das, was. Ich glaube, dass die Schmerzgrenze noch nicht erreicht. Ich glaube, die kommt dann irgendwann, dann wird man sagen, okay, fuck it. Dieser Vogel, der jetzt da irgendwie sich eingenistet hat auf diesem Baum, der ist jetzt egal. So, mach mal. So.
Ich glaube, darauf läuft es auch hinaus. Es wäre schöner, wenn es anders wäre. Wenn es langsam und träge funktionieren könnte, sozusagen. Aber ich glaube, in den derzeitigen
Zeiten. Das ist wie bei Frankfurt, halt ne? Wenn du 9 Spiele verlierst, dann musst du halt irgendwann sagen, okay, irgendwie Zufälle hin oder her. Nett, aber
leider geht's nicht.
Neunmal hintereinander ist irgendwann ist Zufall auch nicht mehr die erklärende Instanz. So. Das ist,
ja, genau. Ich bin,
das ist die Statistikexperte.
Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, wie es so mit der AfD weitergeht. Ich habe das erste Mal in einer dieser Talkshows auch mal wieder. Wie heißt sie? Beatrix von Storch gesehen. Und das ist richtig witzig.
Ah, die gibt's
ja
noch, ja.
Ich wusste das auch nicht, dass die noch existiert. Und die hat so ein bisschen auch hier die Mar-a-Lago-Transformation durchgemacht. Die hat so blonde Strähnchen, so ein Bob und so super geschminktes Gesicht. Die war ja vorher aus meiner Sicht so eine bisschen alte Frau mit Falten und so. Irgendwie sah die so wie eine alte Frau halt irgendwie aus.
Hat so ein Glow-Up
und
gehabt.
Es ist richtig witzig und das war so richtig witzig zu sehen, wo ich so dachte, ah, das ist funny. Aber ja, es sind die gleichen Tags wie immer. Es ist immer noch spannend, wie sich das alles so entwickelt und ich bin mal gespannt, was jetzt dann so da eben an der Wahlseite passiert, weil man ja so Prognosen liest, irgendwie SPD unter 10% prognostiziert, so ein bisschen, wenn es so weitergeht. Ja, ne? Ja. CDU, Merz glänzt auch absolut noch nicht so richtig, außer vielleicht so ein bisschen im Außenpolitischen, aber auch da hat er jetzt so ein paar Fettnäpfchen mitgenommen in letzter Zeit, wo er dann irgendwie gesagt hat, wo er dann eben in dieser ganzen Brüderlichkeit mit Frankreich und Co. auf einmal so sagt, ja, wenn du keinen Bock hast, mit Europa zu handeln, dann handel doch mit uns Deutschland. Und die anderen denken sich so, yo, wir versuchen doch gerade hier geeint irgendwie auszusehen. Kannst du mal aufhören, das zu sagen, auch wenn du es denkst so? und deswegen bin ich mal gespannt, was wie das so weitergeht. Oder ob es einfach irgendwie seinen Charme verliert, weil irgendwann den Leuten das langweilig wird, nur nach dem Ausländerthema zu wählen und man feststellt, scheiße, das hilft uns gerade nicht. So.
Ja, ich glaube tatsächlich, das fand ich ganz spannend, weil das war ja auch das, was du mal gesagt hast, so nach dem Motto, wie kann es sein, dass im Osten quasi so viele Leute AfD wählen? Die haben doch rein von der Quoten, Migrationsquoten haben die ja quasi ganz andere Kaliber. Und ich glaube, das ist gar nicht so, also ich glaube, das ist gar nicht die erklärende Variable so richtig. Und spannend fand ich irgendwann mal, es war so ein TikTok-Take, also kennst du, kannst nichts drauf geben, aber fand ich trotzdem interessant, einfach nur als Gedanke, dass er irgendwann gesagt hat, naja, wenn du die Leute fragst im Osten, warum wählt ihr denn eben nicht die Parteien, so, weiß nicht, Grüne, CDU, SPD, dann sagen die, ja, die DVD habe ich schon mal geguckt, so nach dem Motto. So nach dem Motto, die sagen einfach, das erinnert mich zu sehr an DDR, so. Und das, ne, wird jetzt auch nur für die ältere Generation irgendwie wahr sein, weil die jüngere kennt das quasi nicht. So, da fand ich auch ganz spannend und ich glaube tatsächlich, dass immer mehr Leute halt eben gar nicht mehr danach gucken, halt, was sind die ideologischen Motivationen für von welcher Partei auch immer, sondern eher so, hey, was ist meine Perspektive auf der Welt? Wird die besser, wird die schlechter? Und das wiederum lässt jetzt keine, also das führt leider zu, wie soll ich sagen, das führt zu Prognosen, die halt eben nicht gut aussehen für die aktuellen
Parteien. Ja, meine Hoffnung wäre so ein bisschen, dass man dann irgendwie sieht, naja, was hilft uns jetzt eine Partei, die quasi zu 90% ihrer Talking Points darauf basierend, dass wir Ausländer doof finden sozusagen. Wie hilft uns das jetzt bei Thema, ich habe Angst vor Russland, Ukraine-Krieg, die wollen die ganze Europa erobern im Zweifel. Was hilft das gegen Trump will Grönland und Amerika, bla. Da haben die halt einfach keine, also noch weniger Takes im Zweifel zu und keine Antworten. Und dann ist es halt im Zweifel aber dann trotzdem das Argument von manchen Leuten wahrscheinlich, naja, aber die anderen haben ihre Antworten jetzt versucht zu geben und die haben es ja auch nicht geschafft. Also
ich glaube, genau das ist genau das Problem. Am Ende ist es halt so nach dem Motto, wenn gar nichts mehr hilft, dann das, was gar keinen Sinn ergibt, aber halt anders ist. Und ich glaube, das ist so, das wäre meine Sorge. Ich glaube, deswegen umso mehr muss man jetzt gucken, dass man irgendwie mal so ein bisschen was Smartes macht. So. Ja. Ein paar Jahre sind ja noch, also da ist ja noch ein bisschen, bis wieder große Wahlen sind.
Ja. Machen wir Haken dran. Wir haben jetzt so ein bisschen uns, also wir können auch im gleichen Kontinentalbereich bleiben. Wir haben so ein bisschen uns Gedanken über Mexiko gemacht. Julia war ja da, hat uns ein bisschen was erzählt und ich, also wir werden ziemlich wahrscheinlich nicht erschossen in Mexiko. nee, ist voll geil, die hat uns so ein paar Sachen da erzählt, die richtig cool klingen. Also es gibt irgendwie so Zenoten, ich wusste nicht, was das ist. Kennst du den Begriff?
Nee. Noch nie gehört.
Das sind wohl irgendwie so bisschen heilige Tümpel, so ein bisschen heilige Seen in so Dschungeln oder in so Höhlen und so weiter und so fort, wo du auch irgendwie hingehen kannst und schwimmen kannst. Das sind so mega die geilen Örtchen, so mitten in der Natur irgendwie, die so mega geil sein sollen. Das heißt, für mich wurde nochmal klarer, okay, es ist quasi mehr als Mexico City und viel Kultur, sondern ich habe diese Naturperspektive wieder so ein bisschen mehr bekommen. Hab gelernt, dass Chichen Itza ja in Mexiko ist. Und Chichen Itza kenne ich natürlich aus Civilization. Habe ich schon mal ein Weltwunder gebaut und dann ist es quasi Chichen Itza, ist so Maya-Tempel-Gedöns. Die hat ja damals so eine Reiseroute gemacht mit so Natur. Und diese Station sind wir jetzt quasi auch so ein bisschen durchgegangen, haben geguckt, okay, was ist für uns cool, was nicht und haben jetzt so ein bisschen genaueren Plan. Und ich glaube, so in den nächsten 2-3 Wochen wird es dann richtig konkret. Wahrscheinlich wird es jetzt so sein, fangen Mexico City an, fahren in den Süden, weil das Gefährliche ist wohl in Mexiko der Nordosten oder so. Also quasi von Mexico City Richtung US-Border und hoch so. Da willst du halt nicht sein. Aber alles Richtung Süden ist wohl relativ harmlos, was Bandenkram angeht. Klar hast du irgendwie, dann ist es trotzdem immer noch ein südamerikanisches Land, du hast so ein bisschen Kriminalität auf den Straßen, bla bla. Aber das hast du in Amerika, in Los Angeles auch und musst halt gucken, wo du halt hingehst und wo nicht. Und ja, ja. Da können wir aber schön entspannt unsere Natursachen uns anschauen. Dann fahren wir quasi so Süden, 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 dann auf so eine, und dann quasi über, wie heißt es nochmal? Belize, genau, über Belize quasi Richtung Cancun und Tulum quasi so ein bisschen da irgendwie in die Richtung, was so Touri-Orte sind, wo wir jetzt nicht unbedingt hin müssen. Aber wir können dann, glaube ich, von Tulum oder Cancun, ich weiß nicht genau, zurückfliegen nach Mexico City. Das heißt, das wird quasi keine Rundreise in dem Sinne, sondern wir fahren runter, weil es würde keinen Sinn machen, mehr wieder ganz hoch zu fahren, weil du, also es ist ja doch größer, als man denkt, Mexiko. Das heißt, es ist sehr, sehr lange Strecken, die man fahren muss. So, darauf stellen wir uns schon mal ein. Aber ich glaube, es wird richtig cool. Bin ich mal gespannt. Die WM ist ja vorher auch da. Das heißt, da wird vielleicht noch so ein bisschen Reste von Tourismusfreundlichkeit sein. Deswegen wird es bestimmt ganz cool. Ja.
Klingt voll am Plan. Und auch ein cooler Mix aus allem, ne? So ein bisschen, hast du ja mal vorher erzählt, Natur, Stadt, Urlaub, Städtetrip quasi, plus Strand, wenn ihr Bock habt. Also so
genau, Surfen und Tauchen wird Thema sein, genau.
Ja, voll cool. Ja, richtig gespannt. So all in one.
Mal schauen.
Ja. Und nicht erschossen werden, das ist auch eine gute Nachricht.
Ziel Nummer eins. Hast du sonst noch Schlagzeilen gelesen? Weil du meinst, ne, du bist vorbereitet und ich wollte jetzt nicht deinen Enthusiasmus.
Nein, das war jetzt eher, das war ein bisschen scherzhaft gemeint. Ich war die letzten Tage, also das Wochenende war ein cooler Mix aus eben, ne, so ein bisschen einfach Schlagzeilen lesen, gucken, was in der Welt gerade passiert und dann zu merken, am Montag ist ja irgendwie, sind ja die Börsen geschlossen, wird irgendwie ein bisschen langweilig, so gefühlt, also in den USA jedenfalls. Und dann habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich mir nochmal so eine, ich habe super viel jetzt auf Twitter auch gesehen, was jetzt alles irgendwie Neues gibt mit Claude und so, also wieder dieses Thema. Da habe ich einfach, gestern habe ich den ganzen Abend da gesessen, hatte so ein, wie so früher Computerspiele, wo man irgendwie nicht aufhören will zu spielen, weil es so cool. Bock macht. So hatte ich so Moment mal wieder.
Das war aber in welche Richtung?
In Richtung Apps programmieren lassen quasi. Und das, das kann quasi jetzt jeder fühlt. Also wenn du keine Hemmungen hast, dann kannst du es aber machen. 20 Euro im Monat und ab die Post.
Das ist Spaß. 20 Euro im Monat, weil du die Limits brauchst oder weil du die Coding-KI brauchst quasi?
Sowohl als auch.
Ja. Aber,
aber das ist es.
Ich würde sagen, ich habe jetzt gesehen, ich bin jetzt umgestiegen mal auf Gemini. Weil ich bei Freunden, die dann doch irgendwie Gemini haben und nicht ChatGPT und so, die waren irgendwie ganz begeistert und machen damit ganz viel und so weiter und so fort. Und die Tests, das Jahr haben wir ja schon besprochen, ne, so sagen. Ich habe jetzt, also für meinen kleinen Mini-Use-Case, ich frage den mal Sachen und versuche kurz zu konversieren und mache mir einen Eindruck. Habe jetzt noch nicht den großen Unterschied quasi festgestellt, so. Aber ich bin mal gespannt. Also ich, ne, irgendwann im März soll ja jetzt hier Siri Cross Gemini so ein bisschen kommen. Erst gehypt, dann doch wieder so ein bisschen zurückgerudert, dass es jetzt noch nicht alles wird, was damals versprochen wurde, aber zumindest so ein bisschen reaktiver wird. Bin ich mal gespannt, was da, ob das nochmal irgendwie mich mehr in die AI-Blase reinzieht, die mir Spaß macht, oder ob es leider weiterhin so ein bisschen mau bleibt für mich.
Glaube ich tatsächlich auch. Das ist jetzt gerade so ein bisschen die Produktivitätswelt. Also wenn du bestimmte so Use Cases hast, die so ein bisschen Richtung mehr als, ich mach mal so mal eine Präsentation oder schreib mal so ein paar Texte, dann merkst du, es macht jetzt plötzlich Spaß an manchen Ecken. Und ich fand es einfach, was vorhin auch meintest mit diesem Thema, ne, wenn man versucht über AI so evolutionsbiologische Sachen zu erklären, ich find's immer wieder witzig, was für Phänomene man so entdeckt. Und eine kleine Anekdote, nur ganz kurz, können wir auch was anderes besprechen, war jetzt so der Ralph Wiggum Hype der letzten von den Tage.
Ich glaub, der Kopf.
Genau, der Sohn von dem Kopf, der so ein bisschen dümmlich ist, ne, der halt irgendwie alles vergisst, der sich nichts merken kann. Und es gibt quasi einen neuen Ansatz, wie du programmierst. Und zwar machst du hunderte von Iterationen über deinen Code. Aber jedes Mal, wenn eine Version fertig ist, lässt du quasi die AI alles vergessen und holst eine frische ran und die guckt sich das quasi nochmal neu an, basierend auf dem Stand. Die kennt die Historie quasi nicht. Und die guckt halt immer wieder mit in Anführungszeichen frischen Augen drauf. Und das scheint extrem effektiv zu sein. Spannend. Also damit wird dein Code tausendmal besser, indem du einfach immer wieder Iterationen darüber fährst. Und aktuell gibt es super viele spannende so Headlines da zu dem Thema. Da zum Beispiel, es gibt so einen großen Anbieter, der macht so Coding-Software, also der schreibt quasi die Software, wo dann eben Code geschrieben wird mit AI. Und was die gemacht haben, die haben einfach gesagt, wir nehmen jetzt ich weiß nicht, ein paar tausend AIs gleichzeitig und geben denen kollektiv den Auftrag, baut mir einen Browser. Mhm. Und Browser ist ein ziemlich komplexes Ding zu bauen. Okay. So.
Hätte ich gar nicht
gedacht. Die haben quasi innerhalb von ein paar Tagen haben die einen Browser zusammengestellt. Mhm. Aber halt komplett autonom und haben sich verschiedene Rollen gegeben, haben das, also haben es komplett selbst orchestriert, so ein Ding gebaut. Und davon hörst du halt immer wieder so Schlagzeilen und halt auch Beweise. Und dann sagt ihm, guck mal, das funktioniert voll gut. Du kannst das skalieren, du kannst einfach mit 20 gleichzeitig arbeiten. Und da stehen gerade die wildesten Sachen. Das ist so einfach nur spannend, dem Ganzen zuzuschauen und dann selber mal so ein bisschen den Finger reinzutunken ins Wasser und zu gucken, wie warm ist es gerade. Und zu merken, oh, es ist warm genug, man kann auch mit reinspringen, macht Spaß.
Das heißt, du hast quasi, du siehst so im Prinzip, ne, Stichwort Evolution, was du gesagt hast, du siehst quasi jetzt die Entwicklung von den One-Man-Programmer Flappy Bird Minecraft-Style hin zu, naja, was ist, wenn wir 20 gute Entwickler in einen Raum setzen, was können wir damit eigentlich erschaffen sozusagen, ne? Also du machst das Team größer und profitierst von verschiedenen Rollen und von Teams und so weiter und so fort.
Ja, witzig. Ja. Und das ist halt so, da merkst du, das war auch so ein Arbeitskollege, der auch jetzt zu mir gesagt hat so, fuck man, ich war so ein Idiot, ich hätte diese Bubble nicht verlassen dürfen, ich hab voll verpasst, was in den letzten Wochen passiert ist, weil er auch gesagt hat so, hey, auf Twitter habe ich keinen Bock, das ist mir zu, weiß nicht, zu Elon Musk und so, also aus der Perspektive. Er hat wieder zurück angemeldet, gesagt, ich muss meinen Algorithmus trainieren, dass ich halt bestimmte Sachen nur sehe und halt nicht andere Sachen. Keine Bikinis, aber dafür nur das. Weil er gesagt hat, es gibt keine, also es gibt keine andere Plattform gerade, wo eben quasi die Leute, die halt sagen, hey, wir sind in dieser Tech-Bubble, wo die halt eben die neuesten Sachen posten. Und dann meinte er, egal wo du anders hinguckst, das ist immer ein paar Tage später. Und ne, eine Variante davon. Und dann meinte er, gut, ich muss jetzt wieder aus der Notwendigkeit zurück. Und jetzt hat er seinen Algorithmus über Wochen trainiert, gefühlt wieder. Und jetzt ist er wieder
happy. Ja, ja, cool. Wir haben ja das Krimi-Dinner am Samstag gemacht. Und das sind ja noch viele, die jetzt gerade ihre Masterarbeit schreiben und so ein bisschen in diese Richtung oder Bachelorarbeit schreiben und in die Richtung stehen. Und dann haben wir auch nur ganz kurz über KI gesprochen. Und das war auch total für die so, ich war so, ja, keine Ahnung. Ich habe gefühlt in den letzten 2 Monaten 5 ChatGPT-Anfragen gemacht, so. Und die waren so, ich habe in den letzten 5 Minuten 5 ChatGPT-Anfragen gemacht, so. Und das fand ich total spannend. Dann nochmal so ein bisschen so, gut, die sind so 10 Jahre jünger vielleicht oder so und sind halt eben auch in einer Phase, wo man halt viel so selbstständig arbeitet, so, ne, weil, ne, und dann so interessant auch, ne, von einer zu hören, so, ey, ich nutze das gar nicht so zur Quellenrecherche und so, weil die Quellen oft ausgedacht und scheiße sind, so, brauche ich nicht, die Quellen sind irgendwie Quatsch, aber das ist so mein Sparringspartner, was ich von dir auch schon mal gehört habe, so, ne, dem ich halt meine Ideen so vorstelle und sage so, hey, das und das stelle ich mir irgendwie so vor, macht das Sinn, und dann, dass man so einen Konterpart quasi hat, also wie so eine Art Doktor Vater, Doktor Mutter im anderen Sinne, der mir halt dann, der jederzeit erreichbar ist, weil ich vielleicht, bei dem ich Masterarbeit schreibe, der schreibt mir einmal alle 2 Wochen zurück, und das ist halt irgendwie so ein bisschen der große Vorteil, slash du musst halt nicht mehr gut im Ausdruck sein, du musst halt nicht mehr auf Rechtschreibung gleichzeitig achten, das heißt, du kannst dich mehr auf das konzentrieren, was inhaltlich so ein bisschen kreativ zählt, und das finde ich wirklich, wirklich spannend. Auch so dieses, ja, ich lasse mir einen Abschnitt schreiben und den korrigiere ich mal nochmal so ein bisschen und so. Da merkt man, dass es einfach ein ganz, ganz anderes Arbeiten ist, wo ich mich so alt fühle, weil da fühle ich mich wie so Snapchat-mäßig, dass ich nicht reinkomme, wenn ich in 3 Richtungen wischen kann und welche Menüs dann irgendwie so aufploppen. Ja, ja. Denke ich so, ja, aber wenn ich das mache, dann bin ich so perfekt, also perfekt ist das falsche Wort, dann bin ich da so subjektiv, whatever, dass ich immer denke, nein, ich kann das besser schreiben. Die Arbeit, das zu überarbeiten, dauert länger, als wenn ich es selber schreibe. Aber es ist natürlich auch wahrscheinlich nur eine Art Schutzbehauptung in irgendeiner Form, weil ich könnte das ja lernen, damit zu arbeiten. Ich könnte ja sagen, ja, hier, schreib mir das. Und ich werde gut da drin, nicht perfekte Sachen aus meiner Sicht zu perfektionieren. Und dann spare ich mir trotzdem wahrscheinlich Zeit im Endeffekt oder krieg neue Impulse und bleib nicht in meinem immer gleichen Duktus stecken und solche Sachen. Und das finde ich finde ich spannend zu hören, so, ja.
Ja, und das ist insofern halt auch spannend, dass ich glaube, es gibt so Momente, wo du einfach merkst, okay, es gibt halt irgendwie kein richtiges Zurück mehr. Und für mich war jetzt zum Beispiel auch dieser Momente, war, also jetzt am Wochenende, es hat sich so geil angefühlt, weil es endlich funktioniert. Also ich habe schon mehrfach versucht, immer wieder zu sagen, hey, guck mir, ne, wir konzipieren jetzt eine App und wir machen das jetzt so und dann entwickelst du die und dann zeige ich dir Screenshots und dann sage ich dir, was falsch, was richtig ist.
Es gab immer einen Stopper, oder was? Bis jetzt gab es immer einen Stopper dann, oder was, an irgendeinem Punkt?
Genau, es war dann immer qualitativ nichts und du hast gemerkt, das Ding rennt immer in bestimmte Sackgassen, dann kommst du nicht raus und du müsstest dann jetzt doch irgendwie selber coden können. Und jetzt ist es klug genug, um quasi selbst rauszumanövrieren, so. Und du merkst halt, dass je mehr Zeit du reinsteckst, desto cooler wird das, was du entwickelst. So. Und es, also kannst,
weg vom
also,
Zufall, könnte man sagen.
Genau, und die Vorstellung einfach in meinem Kopf, dass jetzt einfach, wie soll ich sagen, ja, selbst wenn es jetzt noch nicht so ist, aber sagen wir in 3 Monaten, in 6 Monaten, komme ich an einen Punkt, wo ich sagen kann, ich zahle ein paar hundert Euro im Monat und ich kann alles tun, was ich möchte, denn solange es Daten sind. Also niemand kann mir jetzt irgendwie sagen, das dauert jetzt 3 Wochen, das zu programmieren und das wird nicht funktionieren. Also ich kann alles tun, was ich möchte. Also in dieser digitalen Welt, das ist nur darauf bezogen. Und wenn ich, was damit meine, ist, ich kann alles kreieren, worauf ich Bock habe. Das ist so ein krasses Gefühl, insbesondere wenn du halt eben so 10 Jahre quasi in Unternehmen gesteckt hast oder mit anderen Leuten gearbeitet hast, wo du immer das Gefühl hast, du bist abhängig. Natürlich ist das auch positiv, ne? Man arbeitet zusammen. Aber du bist halt abhängig und du kannst halt eben, wie soll ich sagen, nicht einfach mal machen, sondern musst immer überlegen und spekulieren und Annahmen treffen. Und jetzt kannst du einfach, jetzt
kann ich aber sagen, du musst gucken, wie sage ich das, damit es wirklich das passiert und du kannst da nicht, du hast keine zweite Chance. Wenn du einmal dem Entwickler, sag ich mal, auf den Schlips getreten bist und das irgendwie falsch gesagt hast, dann rennt er in eine andere Richtung und bei der KI kannst du sagen, vergiss das. So.
Genau, und die, was ich habe wirklich das Gefühl, dass es, auch das ist neu für mich, wenn ich, das ist jetzt ganz speziell Claude, also von Anthropic, dieses Ding, das ist nicht ChatGPT, das ist auch nicht Grok, die kriegen es nicht hin, aber ich mit Claude zusammenarbeite, in Anführungszeichen, habe ich das Gefühl, das macht mich smarter.
Süß.
Bist du und verliebt? Das ist erschreckend, aber ich bin verliebt, weil ich denke, das ist so gut einfach. Ja. Und es macht all das, was du vor ein paar Monaten selber noch machen musstest. Du musst von alleine sagen, denk mal über die Edge-Cases nach, denk mal darüber nach, was schiefgehen könnte. Und jetzt macht es das automatisch und fragt dich Sachen. Hey, was war genau die Anforderung des Nutzers? Ne? Hier, wir haben 3 Möglichkeiten, wir können es so machen und so machen. Das hatte die folgende Vorteile, das hatte folgende Nachteile. Das heißt, es denkt einfach mit. Und so erfrischend, mit einer KI zu reden, egal, also selbst ein Mensch, der hat das Gefühl, denkt doch mal mit. So, ne? Das wünscht man sich immer so von seinem Gegenüber, weil du dann, egal worum es geht, wenn du einfach sagen willst, ich möchte jetzt einen Stresstest machen, ich gucken, ob es wirklich funktioniert, ich möchte einfach mal so ein bisschen kritisch drauf gucken, mich ein bisschen hinterfragen, ich möchte wirklich mal alle Punkte mal so ein bisschen so in die Ecken drängen, um zu gucken, ist es wirklich gut. Das macht es dann mit dir zusammen und das Gefühl so, okay, ich kann alles machen, was ich möchte. Nichts kann mich aufhalten. Du merkst im zweiten Schritt, oh, alles, was ich jetzt programmieren könnte, ist wahrscheinlich nutzlos. Weil Ideen gibt es ohne Ende, aber so wirklich so ein Wert dafür, dass jemand anders das benutzt, ist halt super gering. Aber die Möglichkeit zu sagen, ich mache das jetzt einfach, zum Beispiel heute, ich hatte gestern Abend dann bei uns auf der Arbeit geschrieben, hey, ich hätte gerne die Daten da und da, das dauert mir alles zu lange, das ist von der Dichte her irgendwie doof, so kann das jemand machen. So. Und da habe ich bis heute Morgen um 10 keine Antwort bekommen. Dann habe ich gesagt, bis 11 Uhr hatte ich das dann fertig. Dank KI. Geil. Weil ich gesagt habe, ich mache es jetzt einfach selber. Also. Und dann dachte ich mir, geil.
Krass.
Und das ist so krass, dieses Gefühl, dass hättest du so eine Superkraft. Ja. Also bist du aufgewacht und sagst, ich kann jetzt einfach Dinge.
Ich finde, das hast du gerade so schön gesagt. So jetzt hast du erstmal das Gefühl, so, dass es dich smarter macht, weil das ist, glaube ich, das, was mir oft fehlt. Ich habe das Gefühl, ich rede halt mit einem Kind, so, dem ich dann doch irgendwie alles erkläre. Und der natürlich den Zugriff auf alle Daten des Internets hat sozusagen, deswegen kann er mir den Mehrwert liefern, dass er mir irgendwelche Sachen ausspucken kann, die ich natürlich nicht memorieren kann irgendwie in irgendeiner Form, aber es ist nie das Gefühl, dass ich denke, oh, das ist aber clever von dir, sondern eher so, jetzt hast du halt das gemacht, worum ich dich gebeten habe, vielen Dank, du hast es genau so formuliert, dass ich es auch gerne hätte und bla 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 bla. Deswegen.
Ja, ich was ich auch die ganze Zeit frage, weil ich das jetzt im Marketing-Kontext oft benutze, dass ich mir denke, lass uns das mal so ausdrücken, dass Leute das irgendwie so richtig gut verstehen. Also lass uns was kreieren, was vielleicht irgendwie auch so eine Art Charakter hat, dass man sich das irgendwie auch so merken kann, dass es so ein bisschen stilistisch irgendwie was Besonderes ist. Ne? Und das klappt mittlerweile richtig gut. Ich habe mich auch mal gefragt, wie ist das in der Pädagogik? Kannst du quasi, sagen wir, du erstellst quasi Material, versuchst irgendein Thema zu vermitteln, dass du da quasi das nutzen kannst, um die Frage zu beantworten, gibt es eine Variante von diesem Material, die einprägsamer, die leichter zu merken ist, die vielleicht irgendwie deutlicher kommuniziert, die irgendwas macht, dass du sagst, beim Gegenüber kommt das besser an. Was auch immer, es ist unterhaltsamer, es ist einprägsamer, was auch immer die Kriterien sind. Das habe ich mich nochmal gefragt, ob es da irgendwas gibt, dass man sagen könnte, man kann das irgendwie aufs nächste
Level. Das ist auf jeden Fall einer der, würde ich jetzt sagen, wenigen großflächigen Einsätze von KI so ein bisschen zur Differenzierung vom Material, dass du halt sagst, ey, ich habe jetzt hier diesen Text aus meinem Oberstufenbuch, der hat alle wichtigen Informationen drin. jetzt will ich aber, dass meine Neuner mit diesem Text, also mit den Informationen arbeiten können. Ich habe jetzt kein Neunerbuch da. Oder sagen wir Neuner, du hast ein Neunerbuch und du hast in der 9. Klasse aber halt eine sehr große Heterogenität. Du hast Leute im Zweifel mit Förderschwerpunkt, die halt wenig verstehen im Zweifel. Du hast Leute, die halt super Brains sind und Leute, die so okay sind. So, und dann kannst du halt hingehen und sagen, mach mir mal den Text ein bisschen leichter. Und dann gibt der dir schon mal allein irgendwie die wichtigen Begriffe fett gedruckt vor oder so. Dann kannst du noch sagen, ja, mach's noch leichter. Dann macht der Absätze rein und dann macht der quasi unnötige Passagen, die nicht wichtig für den Kern sind, machen die quasi weg. Also so Füllsätze, die vielleicht spannend sind, aber die du nicht brauchst, um Aufgabe XY zu beantworten und so. Und das kannst du in eine Richtung eben auch treiben. Dann erstell eine Grafik dazu, dass dann die Guten erstmal diese Grafik interpretieren müssen, bevor sie quasi den Text kriegen und solche Sachen. Diese Richtung kannst du echt schon ganz cool damit arbeiten. Was du jetzt sagst, müsste aber auch gehen mit, mach den Text mal ein bisschen spannender oder bau ein paar interessante Beispiele aus dem Alltag irgendwie da ein. Da müsst ihr halt mal wieder gucken, sind diese Beispiele aus dem Alltag auch real? Also gibt es diese Beispiele sozusagen? Oder sind die halt jetzt einfach ausgedacht und passen trotzdem, aber sind halt ausgedacht? Und dann musst du dich wieder fragen, willst du jetzt irgendwie, willst du, weiß ich nicht, Goethes Faust vermitteln mit den Charakteren aus Faust? Ja. Oder willst du auch sowas wie Faust vermitteln? Und dann musst du wahrscheinlich wieder ein bisschen gucken. Das würde auf jeden Fall schon ganz, ganz gut funktionieren in diese Richtung.
Ja, glaube ich irgendwie auch, dass da irgendwie, also in der Theorie jedenfalls.
Es ist halt immer noch aufwendig, du müsstest immer noch, müsste das einfacher gehen, es müsste immer noch nebenbei laufen und deine Dokumente lesen können und nicht, ich ziehe mein Dokument da rein, dann kriege ich irgendwie so eine Pseudo-PDF-Doc-Datei mit anderen Formatierungen, die ich dann wieder umstellen muss und so. Das sind halt diese Kleinigkeiten, was ich mir vorstellen kann, was beim Coding ähnlich ist. Die Entwicklung, dass du sagst, am Anfang hast du halt so Code bekommen, damit musst du irgendwie noch 18 Sachen machen und dann konntest du es kopieren, es war trotzdem schon irgendwie cool, aber es hat gefehlt und das müsste jetzt quasi auf so dieser Ebene genauso passieren.
Zu 100%, weil ich glaube, dass der große Unterschied, das wird ja dann wahrscheinlich mit Siri auch kommen, so ein bisschen hoffentlich, ist jetzt einfach bei diesem Claude in der App kannst du quasi, das greift auf ziemlich alles auf deinem PC zu, wenn du das erlaubst. Das heißt, du gibst dem Ordner, hier in diesen Ordner wirfst du alles rein und du kannst alles daraus ziehen, was du willst, du kannst alle Informationen da reinwerfen, du kannst einfach so viel Kontext, wie du willst, kannst sagen, hier sind alle Kopien, hier ist der Stundenplan, hier ist alles drin. So, und dann kannst du ihm damit interagieren und sagen, guck dir das alles an, verstehe das, und erstell in diesen Dateien, mach da Veränderungen drin. Und das ist das, was so wie cool macht, weil du halt genau das, was du beschreibst, halt hast eben nicht dieses, ich muss jetzt irgendwas rauskopieren, da reinsetzen, sondern du sagst, hier geh in diese Datei und ändere das direkt für mich. Und es macht es dann einfach. Du guckst aber zu, denkst du so, das ist ja
Prozess. Ja, das ist geil. Und das wäre für mich dann wahrscheinlich auch so nah an diesem Wow-Moment, den ich mir immer erträume, so ein bisschen gerade.
Weil das könntest du mal ausprobieren. Es gibt keine Werbung. Es gibt jetzt von Cloud auch Cowork. Das ist quasi die Copilot alles, was quasi nicht Coding ist. Ja, genau. Aber das ist exakt das gleiche Prinzip. Du hast so ein Chat-Fenster und da drin fragt dich halt, also gibt es so verschiedene Sachen. Du kannst sagen, hier sind Apps, die du auf die du Zugriff haben sollst. Hier sind die Ordner, hier sind die Dateien. Dann sagst du ihm einfach, mach Folgendes. Geh in diese Präsentation und erstell das und das oder veränder die, mach die, was auch immer. Also, das könnte mal spannend sein. Das könnte vielleicht das genau lösen, was du beschrieben hast.
Ja, nice. Gib mir noch deinen Filmtipp. Lass uns noch unseren Filmtipp vergleichen
und dann muss ich los. Mein Filmtipp ist Die Vorkosterinnen. Auf, glaub, Netflix. Kurze Plot. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, worum es geht. Es geht darum, dass zum Ende des Zweiten Weltkriegs zieht sich Hitler quasi aus Berlin zurück und ist dann so mit so irgendwo auf dem Kaff, so in seinem Bunker. Und eine Vorsichtsmaßnahme ist quasi, dass eben dass alles, was an Essen gekocht wird, für Hitler quasi vorgekostet wird. Von in dem Fall einfach, glaube ich, 6 Frauen, die gezwungen werden, das zu tun. Und sagt, ihr kommt jetzt mit, das ist jetzt euer Job. Und das heißt, die sitzen dann immer zusammen am Tisch und müssen dann halt das Essen essen, was also aus demselben quasi Batch. Und dann zu gucken, kann man, ist nach einer Stunde alles safe oder wenn eine von denen stirbt, dann ist das Essen wahrscheinlich nicht gut, dann sollte man das nicht an Hitler verfüttern. So, das ist, da, in dem Film geht es halt einfach so um die Geschichte von diesen Frauen. Ach, ein
Film, keine Serie. Ist, okay, jetzt verstehe ich, warum das tragen kann für einen Film. Ich dachte gerade, für eine Serie klingt das ein bisschen dürftig, aber für einen Film, ja, cool.
Und es ist super spannend einfach, weil es gar nicht so sehr um den Zweiten Weltkrieg, um die Nazi-Geschichte geht, sondern einfach nur um diese Charaktere, die halt einfach eben dieses Schicksal haben, nicht freiwillig gewählt, sondern einfach erzwungenermaßen. Und eben diese Grausamkeit, aber gleichzeitig diese, also was ich so verwirrend fand, war so wie grausam, aber auch trotzdem höflich und menschlich gleichzeitig man sein kann. Also wie stark man zwischen diesen eigentlich extrem gleichzeitig, also man kann so quantenmäßig so beides gleichzeitig, das war, aber mehr will ich gar nicht spoilern, auf jeden Fall hat Spaß gemacht.
Ja, spannend. Mein Tipp ist ein YouTube-Film, geht 2 Stunden, wurde mir empfohlen von David Kelderbacher, Biolehrer, und zwar heißt er Listers, und das ist, Listers Doppelpunkt Extreme Birdwatching Competition. Und es sind so 2 völlig verkiffte Dudes, die halt sagen, eines Tages bin ich aufgewacht und es gibt so eine Birdwatching-Competition, wo man so 1 Jahr lang so eine Liste sammeln kann, wie viele Vögel man beobachtet hat. Da hatten wir Bock mitzumachen. Und dann in so einem richtig geilen Doku-Stil, aber also richtig cool gemacht, wirklich diese Doku macht mega Bock zu gucken sozusagen, hast du immer im Off diesen super verkifften Typ, der auch so sagt so, ja, dann haben wir halt diesen gelbfleckigen Faun-Bingsbums gefunden und dann haben wir das so und so gemacht und hat die App nicht funktioniert und so. Und das, ich kann es nicht mehr anpreisen, weil das Thema klingt super lame, aber es ist total witzig, weil es einen Einblick gibt in so eine ganz verrückte Welt. Die treffen sich mit so anderen Birdwatchern, die so völlig verrückt sind, bei den Amish-People, und dann sagen die so, ja, klar, wir sind voll die Birdwatcher, was könnte es für einen besseren Sport geben? Das ist das Beste, was es gibt. Und du siehst so ganz viele skurrile Charaktere in Amerika, die machen quasi dann so einen Roadtrip mit ihrem Van da durch die Gegend. Und ich glaube, man kann relativ schnell, ich würde sagen, nach 10 Minuten kann man feststellen, ist das was mich vom Stil her dabei hält oder nicht, weil es halt irgendwie absurd ist. Aber der Stil ist so ein bisschen, ich will es nicht übertreiben, aber so ein bisschen Casey Neistat-mäßig so ein bisschen. Weißt du, so von so coole Aufnahmen, cool gemacht irgendwie. Und deswegen, es ist ein super nischiges Thema. Aber witzig, irgendwie mal so ein bisschen zu gucken. Aber ich habe auch erst eine halbe Stunde gesehen, muss ich sagen. Deswegen, ich musste noch weiter gucken, weil ich eben nicht mehr Zeit hatte. Aber es ist ganz witzig. Ja.
Klingt doch mal was anderes. Ja. Nicht so der Standard. Ja. Sweet. Da können wir jetzt alle entlassen ins Birdwatching.
Absolut. Ja. Lasst es euch schmecken beim Vorkosten und schöne Vogelgesänge für euch. Genau. Peace out.